Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken.
Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Podcast Nummer 76. Und wieder mal ist viel Zeit verstrichen seit einer letzten Folge. Und ich habe überlegt, warum, woran lag das eigentlich? Es liegt definitiv nicht an der Fülle der Themen. Und auch nicht, Zeit ist nicht wirklich die richtige Ausrede, würde ich mal sagen. Es gibt, glaube ich, zwei Punkte. Das eine ist, dass ich nach meiner Reise in die USA im Sommer mit Susanne Fischer-Rizzi, die ich ja durch so einen Reisepodcast auf meinem Telegram-Kanal begleitet habe, wo echt tolles Feedback und Rückmeldung auch kam, da immer noch dieses Vorhaben hatte, daraus so einen Podcast zu machen oder zwei oder drei, um das nochmal zusammenzufassen. Und dazu ist es irgendwie nie gekommen. Da kam irgendwie ein Alltagsgeschehen in der Wildnisschule und zu Hause in der Familie nach dem anderen. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Und plötzlich war das Jahr rum. Und das Zweite ist so diese, ich stehe manchmal so auf der Bremse, was Zeit vorm Rechner angeht. Und einige kennen das schon, dass ich manchmal schwer zu erreichen bin, weil mich einfach die digitale Fülle und die verschiedensten Kanäle, und dann muss man da was zuschneiden und da was zurecht basteln und da was uploaden, dann funktioniert irgendwas nicht, mich einfach manchmal komplett überfordert. Immer noch bin ich auf der Suche nach jemandem, der dieses technische Händchen hat und richtig Lust hat, die Sache an sich zu unterstützen und mich damit auch beim Rausschicken von Inhalten, um diese Lücken nicht so groß werden zu lassen. Und so denke ich viel drüber nach, wie und wo soll der Podcast landen, wie soll der hingehen. Mein Ältester Michael hat mich auch schon darauf angesprochen. Er sagt, das ist auch nicht so eine richtige rote Linie, die ist nicht mehr so richtig erkennbar. Ja, und das arbeitet natürlich in mir. Und da kam mir neulich gemeinsam mit meinem Bio-Wolf, mit meinem Vater, ganz großartige Idee, die leider noch nicht so spruchreif ist, dass man jetzt hier darüber sprechen könnte. Aber da bahnt sich auf jeden Fall eine neue Ära an. Mal schauen, ob es bei der Idee bleibt oder in die Umsetzung geht. Und gleichzeitig lasse ich aber ungern so offene Fäden irgendwie so um Raum hängen. Und daher dachte ich, werde ich am Ende dieses Jahres mindestens noch zwei Podcasts aufnehmen und dieses Jahr auch mit diesem Format gemeinsam abschließen. Denn es gibt ganz brandaktuelle Themen, die mich gerade beschäftigen, die zwar nur sekundär mit der Vogelwelt zu tun haben, als Vologe oder Vogelpodcast, habe ich mir öfter schon erlaubt, in den letzten 75 Folgen Tatsache auch über andere Themen zu sprechen, als nur über die Gefiederten. Und trotzdem brauchen die noch mal einen gesonderten Beitrag, aber es würde diesen Rahmen hier sprengen. Denn es gibt ein Thema, das oben aufliegt, das noch aktueller ist. Und das ist das Thema, das sich auch immer wieder durch die letzten Jahre, es sind jetzt, glaube ich, 4 Jahre schon, seitdem wir diesen Podcast machen, durchgezogen haben. Immer wenn sie bei uns in der Nähe waren, immer wenn wir über Fährten gestoßen sind, seltenst, wenn wir sie gehört haben, ab und zu haben wir sie gesehen, obwohl sie wirklich sehr heimliche, versteckte Wesen sind. Und natürlich habt ihr es schon geahnt, es handelt sich um die Grauen, die Wölfe hier bei uns in der Region. Und vor jetzt schon fast 2 Wochen, ich glaube, der letzte Schnee war so am 8., 9. Dezember dann hier verschwunden, aber davor hatten wir grandiose mindestens mal 10 Tage, in denen komplett die Erde hier, die Äcker, die Wälder mit Schnee bedeckt waren und natürlich nach so ein paar Tagen Zeit wunderbare Geschichten hinterlassen haben. Und diese Idee, die in meinem Kopf lange, lange Jahre gewesen ist, es schneit und dann geht man nächsten Tag raus und findet überall diese großartigen Spuren, die habe ich schon länger hinter mir gelassen, denn meistens ist es aus meiner Erfahrung so, dass kurz nach dem Neuschnee sehr wenig Bewegung draußen ist. Natürlich hast du Rehe, die sich bewegen, kleinräumig, weil die müssen auf jeden Fall fressen und garantiert auch die anderen Pflanzenfresser. Aber in kleinräumigeren Kreisen und ja, einfach schwieriger zu finden. Natürlich kommt da mal hier und da der Fuchs, aber so der Dachs und der Waschbär und auch die Wildschweine, habe ich so das Gefühl, bleiben oft beim Neuschnee irgendwo einfach liegen und warten erstmal ab. Ich weiß nicht genau, was da abgeht. Aber wenn dann noch eine zweite Nacht vergangen ist oder eine dritte, kommt richtig Dynamik in die ganze Geschichte und dann kann man diesen Pferden einfach ganz, ganz wunderbar folgen. Und das habe ich getan. Ich hatte glücklicherweise, dann lag der Schnee noch, als ich glücklicherweise ein Zeitfenster hatte, wo ich rausgehen konnte. Und das hat natürlich einen ganz besonderen Grund gehabt, weil ich ganz frische Pferden hier fast direkt vor der Haustür gefunden habe. Und ich würde gerne in diese Geschichte, die ich da innerhalb von 2,5 Tagen erlebt habe, eintauchen. Aber ich nutze jetzt diesen Podcast dafür, das Framing mal so ein bisschen aufzubauen, weil es gibt zeitgleich, also parallel zu meinem persönlichen Erleben hier, und das ist ja immer wieder auch meine Herangehensweise, die Tiererlebnisse, die Beobachtung draußen in der Natur in einen größeren Kontext zu stellen, mit den Beobachtungen anderer Menschen zu vergleichen, mit wissenschaftlichen Studien zu untermauern oder zu widerlegen oder in Frage zu stellen und gleichzeitig dann wieder rauszugehen, um mit neuen Fragen und mit vielleicht mehr Hintergrundwissen oder einer neuen Perspektive das Ganze noch einmal zu untersuchen. In der Hoffnung einfach, ja, ich sag mal noch, landschaftsbezogenere, situationsbezogene Antworten zu finden. Vielleicht auf der Suche nach Antworten, die ich entweder in den Bemerkungen von anderen Menschen niemals hören würde, weil die in ganz anderen Landschaften und Kontexten unterwegs sind, oder die auch in Studien nicht auftauchen, weil es vielleicht Situationen sind, die so in der Form zum ersten Mal auftauchen. Dafür ist einfach diese Situation, wenn wir Schnee haben, ganz hervorragend, weil wir hier im hohen Fläming trotz unserer hohen Dichte an Sandwegen oder an vielen Momenten im Jahresverlauf, an denen die Äcker einfach hervorragendes Substrat bieten und die Ackerränder oder die Fahrspuren oder die noch nicht bestellten oder frisch gepflügten Felder sowas wie riesen Spurenboxen bieten, komme ich doch immer wieder an eine Stelle, in der der Substratwechsel stattfindet und ich plötzlich von Feld in Wald laufe, von Mischwald in Nadelwald, dann wieder auf eine Wiese, auf einen bestellten Acker, und diese Substratveränderungen machen es unglaublich schwer, einer Fährte kontinuierlich über längeren Zeitraum zu folgen. Und all das wird abgedeckt von dieser weißen, wunderschönen Decke. Und die Schwierigkeiten, die da natürlich bleiben, sind viele übereinander gelagerte Spuren, wenn der Schnee schon länger lag, wo es sehr schwer ist, bestimmte Situationen dann genau zeitlich einzuordnen. Oder auch manchmal sehr schwer sein kann, Fährten zu finden, die in eine Situation hineinführen und genau die Stelle wieder zu finden, wo exakt die gleiche Fährte, gleiche vom Alter und von den Tieren, die sich dort bewegt haben, wo die Fährte wieder aus diesem Kuddelmuddel oder übertretenen Spuren wieder herausführt. Also die Herausforderungen werden nicht unbedingt weniger, es werden andere, und die Möglichkeit aber, bei guten Verhältnissen, bei guten Voraussetzungen einer Fährte richtig viele, viele Kilometer zu folgen und sowas wie so eine richtige Geschichte nachzuempfinden, die haben wir hier in der Gegend, vor allem wenn wir Schnee haben. Und der Schnee kam in diesem Jahr überraschend früh und danach kam überraschende Wärme. Anscheinend ist das ein Phänomen, an das wir uns in Zukunft mehr gewöhnen müssen. Das hört man auch immer wieder in Berichten von Wissenschaftlern, dass es sich darum dreht, dass quasi eine Auswirkung des Klimawandels die Extreme sein werden. Also der Bruch von warm zu kalt, von nass zu trocken, extreme Trockenzeiten, extreme Regenzeiten und schnelle Wetterwechsel. Und genau das haben wir jetzt im November erlebt. Ich kann mich nicht ohne jetzt in meinen Aufzeichnungen nachzuschauen, ad hoc erinnern, wann wir das letzte Mal wirklich im November eine Woche lang konstant Schnee hatten. Also das muss sehr lange zurückliegen hier in unserer Region. Ja, also gibt es ein paar Details zu dieser Situation, die ich gerne umreißen will, um dann wahrscheinlich in der neuen Aufnahme nochmal intensiver in diese Geschichte, die wir da erlebt haben, abzutauchen und mal so einen Versuchsballon zu starten und mich in eine Version, die eventuell passiert sein könnte, einzutauchen in diese Situation und die Geschichte aus den Augen der Tiere zu erzählen. Und was zeitgleich noch aktuell gerade durch bestimmte Medien geht, also ich bin darauf gestoßen, indem mir ein guter Freund einen Link geschickt hat von einer Meldung in der Tagesschau Online. Und seitdem verfolge ich das, was da noch an Nachmeldungen kam. Diesen Zeitungsartikel, den ich geschickt bekommen habe, der ist vom 15.12. Ich habe da noch einen weiteren gefunden, der einen Tag vorher schon veröffentlicht wurde. Und in den Nachfolgetagen gab es dann noch einige andere zu einem Thema, das mich sehr berührt hat und sehr beschäftigt und natürlich in Verbindung mit Wolf steht. Und ich würde jetzt als erstes diesen Artikel, den Eingangsartikel für mich in diese aktuelle Thematik, den würde ich zuerst einmal vorlesen. Und ich werde natürlich die Artikel unten in der Beschreibung dann noch verlinken. Und zwar lautet die Überschrift: Schwere Verletzungen, Doppelpunkt. Mann aus Elbe-Elster nach möglichem Wolfsangriff im Krankenhaus. Wie gesagt, dieser Artikel ist von der Tagesschau Online um 15.12. Im Elbe-Kreis ist es möglicherweise zu einem Wolfsangriff auf einen Menschen gekommen. Das bestätigt die Polizei dem RBB am Donnerstag. Wie Polizeisprecher Sascha Erler dem RBB am Donnerstag sagte, ist ein 47 Jahre alter Mann am Mittwoch zur Mittagszeit mit seinem Hund in einem Wald bei Doberlug-Kirchhain unterwegs gewesen. Dabei sei es zu einer Begegnung mit einem anderen Tier gekommen. Das Tier habe den Hund des Mannes angegriffen, woraufhin der eingeschritten sei. In der Folge sei der Mann mehrfach gebissen worden. Der Angegriffene sei schwer verletzt worden und werde nun in einem Krankenhaus behandelt, so die Polizei. Das angreifende Tier habe nach einer gewissen Zeit vom Hund des Mannes abgelassen, woraufhin der sich zu seinem Auto retten konnte, um Hilfe zu holen. Labor für Wildtiergenetik untersucht Proben. Nach Angaben des Landesumweltamtes nahmen Ärzte der Intensivstation des Krankenhauses Finsterwalde wegen des vermuteten Wolfsangriffs von den noch nicht behandelten Bisswunden Abstriche für eine genetische Analyse. Zudem wurden die Verletzungen umfassend dokumentiert. Anschließend wurden die Proben in ein Labor des Senckenberg-Zentrums für Wildtiergenetik gebracht. Dort würden die Proben mit höchster Priorität untersucht, hieß es. Das Landesumweltamt teilte RBB24 Brandenburg aktuell am Freitag auf Anfrage mit, das Ergebnis werde voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche vorliegen. Außerdem würden noch Ergebnisse einer Vor-Ort-Begehung erwartet, wie etwa Tierspuren. Das Labor extrahiert unter anderem DNA aus Kot, Haaren oder Speichelresten. Schäferhund mit ungewöhnlicher Färbung oder Wolf? Bis zum Vorliegen der Auswertung der Proben will das LFU nach eigenen Angaben einen Wolfsangriff nicht ausschließen. Allerdings legten alle bisher bekannten Fakten derzeit die Annahme nahe, dass es sich um einen Hund handelte, teilte LFU-Sprecher Thomas Frey der Deutschen Presseagentur mit. Der Verletzte habe gesagt, es war ein Schäferhund mit einer ungewöhnlichen Färbung, die er so noch nicht gesehen hatte, so der Polizeisprecher. Nach Angaben des Opfers hatte das Tier kurzes Haar. Die Körperlänge sei etwas kürzer als beim altdeutschen Schäferhund gewesen. Sollte es sich nach Abschluss der Untersuchung nicht um einen Wolf handeln, werde die Polizei weitere Ermittlungen zu einem möglichen Halter des angegriffenen Tieres aufnehmen, sagte Polizeisprecher Erler dem RBB. Ja, insofern finde ich ich habe den jetzt schon mehrfach gelesen, diesen Artikel, ist ja eigentlich relativ sachlich und bietet verschiedene Perspektiven an. Was ich allerdings nicht verstehe, ist diese Überschrift. Warum, wenn sozusagen weder der Passant vordergründig von einem Wolf berichtet hat, noch irgendwelche anderen Indizien darauf schließen lassen, warum muss in der Überschrift schwere Verletzungen, Doppelpunkt, Mann nach möglichem Wolfsangriff im Krankenhaus stehen? Also der Wolfsgegner sozusagen, jemand, der kritisch dem Wolf gegenübersteht, aus welchen Gründen auch immer, überliest nach möglichem Wolfsangriff. Der liest einfach Wolfsangriff, schwere Verletzungen. Und das hat mich auch sofort gecatcht, als ich den Artikel geschickt bekommen habe. Und andere könnten sich natürlich dann, oder andere erschaffieren sich darüber, wie ich jetzt sozusagen, hä, warum, möglichen Wolfsangriff? Und dann liest und liest und liest und dann wird sozusagen die Situation geschildert und ganz unten steht dann erst die Darstellung des Passanten, der Person, die wirklich angegriffen wurde im Krankenhaus. Also viele Leute lesen ja gar nicht bis unten. Also ich fand das, es ist relativ sachlich geschrieben, es ist die Tagesschau und die Überschrift finde ich allerdings trotzdem immer noch reißerisch und irreführend, vor allem wenn man dann die Hintergründe liest und den Ausgang auch mitbekommen hat, denn ich habe heute gerade vor ein paar Stunden die Ergebnisse dieser genetischen Untersuchung geschickt bekommen. Also so fängt der Artikel ja auch an. Ja? Im Elbe-Elster-Kreis ist es möglicherweise zu einem Wolfsangriff auf einen Menschen gekommen. Und wenn man das in Google eingibt, findet man genau diese wiederholende Überschrift in den verschiedensten Zeitschriften. Um das Extrem einmal kurz aufzuzeigen, gibt es hier noch einen zweiten Artikel, der einen Tag vorher erschienen ist, am Abend, von einer Jagdzeitschrift mit dem einfachen Titel Jäger. Und das klingt dann da schon anders, wenn man in dieser Literatur liest. Ich würde mal sagen, das ist dann eher so Bildniveau, aber hört selbst. Schwer verletzt durch Wolf. Brandenburg, Elbe-Elster. Wolf attackiert Menschen. In Brandenburg wurde ein Mann beim Spaziergang schwer verletzt. Offenbar handelt es sich um einen Wolfsangriff. In Brandenburg im Landkreis Elbe-Elster gab es nun wohl den ersten Wolfsangriff in Deutschland, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde. Ein 47-Jähriger war mit seinem Hund zu einem Waldspaziergang aufgebrochen, offenbar von mindestens einem Wolf angegriffen und schwer verletzt worden. Nach dem brutalen Angriff befindet sich der Mann jetzt im Krankenhaus. Ein Problem gigantischen Ausmaßes. In Brandenburg leben über 1000 Wölfe. Das Risiko für Angriffe auf Menschen steigt damit stetig. Bislang war es bei Zusammenstößen mit Menschen und Angriffen auf Nutztiere geblieben. Mit dem Angriff auf einen Menschen ist jetzt eine neue Eskalationsstufe erreicht. Dr. Henning Wellershoff, Präsident des LJV Brandenburg, des Landesjagdverbandes, äußert sich zu dem Angriff. Die enorme hohe Anzahl an Wölfen in Brandenburg ist kein haltbarer Zustand. Es ist leider keine Überraschung, dass so ein Vorfall früher oder später passiert. Es ist 11:05. Der Wolf muss ins Jagdrecht aufgenommen und der aktuelle Wolfsbestand in Brandenburg muss dramatisch reduziert werden. So Wellershoff weiter. Mann schwer verletzt, Vorfall mit Ansage. Dass es zu einem Angriff auf Menschen kommt, ist angesichts der hohen Wolfsbestände kein Wunder. In ganz Deutschland mehren sich seit Jahren die Fälle, in denen Spaziergänger und Fahrradfahrer vom Wolf verfolgt werden, teils am helllichten Tage. Bei Fisselhövede in Niedersachsen verfolgte ein Wolfsrudel eine junge Frau bis ins Dorf. Ein Jack Russell Terrier wurde im Landkreis Uelzen bereits von Wölfen getötet und auch die Nutztierrisse finden zunehmend im Ortsinneren statt. Offenbar macht Isegrim nun auch vor Menschen nicht mehr Halt. Der schwer verletzte Spaziergänger aus Brandenburg zeigt, dass es in Sachen Wolf höchste Eisenbahn ist und gehandelt werden muss. Der im Landkreis Elbe-Elster angegriffene Mann beschrieb das Tier als etwa Schäferhund, groß mit kurzem Fell und von der Körperlänge insgesamt kürzer als ein altdeutscher Schäferhund, so die Polizei. Zudem habe das Tier eine Färbung gehabt, die er so noch nicht gesehen hat. Noch im Krankenhaus wurden Proben von dem schwerverletzten Mann genommen, die jetzt im Senckenberg-Institut untersucht werden sollen. Laut LFU legen die Schilderungen nahe, dass es sich um einen Hund gehandelt habe. Allerdings könne man einen Wolfsangriff bis zur Auswertung der Proben nicht ausschließen, so das LFU. Offenbar scheint das Ausschließen eines Wolfsangriffs Primärziel der Untersuchung zu sein. Und das, obwohl die Schilderungen durchaus nahelegen, dass der Angreifer ein Wolf war. Bestandsregulierung erforderlich. Zum einen sind die Bestände in Deutschland höher als in jedem anderen europäischen Staat. Zum anderen erlernen die Tiere keine natürliche Scheu vor den Menschen, solange die Bejagung fehlt. Belässt man es weiter bei der Entnahme einzelner Problemwölfe, riskiert man, dass die Gefahr für Leib und Leben zunimmt. Menschen schwer verletzt werden und der Wolf ein veritables Risiko für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt. Also dramatischer geht's fast nicht. Und da sind Argumente verbaut in diesem Artikel, die uns immer wieder in unterschiedlichen Kontexten begegnen. Und ich möchte da auf einige von denen mal kurz eingehen. Also ich kann mich jetzt bei beiden Artikeln noch mehr aufregen über diese Überschrift. Doch das entspricht ja eigentlich so dem Bild, wie grundsätzlich auf Informationen heutzutage aufmerksam gemacht wird, weil du brauchst ja sozusagen den Catcher, um überhaupt erstmal das Interesse der Leserschaft zu erwecken, damit dann der Artikel auch gelesen wird. Da gibt es ja interessanteste Studien dazu, wie man Überschriften zu formulieren hat und so weiter, um Klickzahlen zu generieren oder Leute mit der Aufmerksamkeit zu binden. Also ist das wahrscheinlich, solange es Zeitung gibt, wahrscheinlich schon immer ein Thema gewesen. Und erstmal grundsätzlich nichts dagegen zu sagen. Was ich allerdings schwierig finde, ist das Thema, also die, wenn es um Themen geht, die sozusagen hochsensibel sind, wie bei bestimmten politischen Themen, die gerade groß, also gerade meine ich mit in der aktuellen Zeit gerade, groß und breit in den Medien diskutiert werden oder auch bei so einem Thema, das quasi ja schon seit vielen Jahren einfach die Gemüter spaltet. Also so, es gibt so die Gegnerlager, es gibt die Befürworter und natürlich alles Mögliche auch dazwischen. Also ein Thema, das, wenn ich da allein schon irgendwo Wolf in die Überschrift schreibe, ist mir ja sofort klar, dass das gelesen wird, dass das ein guter Aufhänger ist. Und ja, kein Tier in der Bundesrepublik oder in Mitteleuropa löst so viele Emotionen aus wie der Wolf. Das hat ja verschiedenste Ursachen und so, da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Warum dem so sein könnte, dass das so ist, ist natürlich ein Fakt. Und dass sein Ruf in den letzten Jahren immer negativere Anhängsel bekommt durch solche Artikel, ist uns auch allen klar. Ja. Deswegen finde ich, weil der Wolf gleichzeitig für so ein, ich sag mal, so ein Aushängeschild ist für das Thema Naturschutz, eine Art, eine Tierart, die sehr weit oben an der Nahrungskette steht und all diese Tiere, die da oben auf der Nahrungskette stehen, haben immer eine Kaskade an Verknüpfungen mit all diesen Tieren und letztendlich auch Landschaften und Pflanzen und den gesamten Gebieten, in denen sie sich aufhalten, in denen sie leben, die unter ihnen sind, also in denen sie leben, von denen sie sich ernähren, die sie meiden oder umgehen müssen. Also wenn wir quasi einen dieser Top-Prädatoren schützen, schützen wir gleichzeitig noch ganz, ganz viele andere Tiere, die in Verbindung mit dem Wolf stehen und natürlich vor allem auch Landschaften. Und da dieses Tier speziell, der Wolf, noch gleichzeitig so viel mit dem Thema Angst zu tun hat, also Ängste in uns auslöst, Unsicherheiten in uns auslöst, und es ist eigentlich noch viel, viel mehr Aufklärung und Einsichten, Einblicke braucht in Richtung Verständnis für dieses Tier, damit man dann wirklich lösungsorientierte Vorschläge machen kann, wie wir hier bei uns in der Kulturlandschaft einen Umgang finden mit der Anwesenheit von einem Großpredatoren wieder. Das fehlt mir dann einfach in dem Aspekt. Da wird so gerne mit so der Angst gespielt und das auf Kosten der Tiere. Denn das Hauptproblem sehe ich jetzt nicht unbedingt in dem Tier, wie die Charaktereigenschaften des Tieres sind oder wie anpassungsfähig ist oder wie es Landschaft nutzt, sondern hauptsächlich eigentlich im Verhalten oder in der Haltung oder im Umgang und auch in der Kommunikation untereinander des Menschen, die ja letztendlich den Finger am Hebel haben, ob bestimmte Tierarten Lebensberechtigung haben oder nicht, ob bestimmte Tierarten hierher gehören oder hier was zu suchen haben oder nicht. Und daher ist es wichtig, nochmal kurz auf ein paar Fakten einzugehen, die hier benannt werden als Statements. Also es fängt schon richtig hart an, finde ich, weil es nicht eine Fragestellung ist oder eine Annahme, sondern eine ganz klare Ansage und als Fakt dargestellt wird im allerersten Satz. Der Satz besteht aus drei Worten und der lautet: Wolf attackiert Menschen. Menschen. In Brandenburg wurde beim Spaziergang ein Mann schwer verletzt. Offenbar handelt es sich um einen Wolfsangriff und offenbar ist ein Wort, es ist ja die logische Schlussfolgerung, dass es sich da um einen Wolf handeln muss. So, das ist deren Formulierung, ja, schildern sie kurz die Situation, benutzen dann natürlich ein sehr krasses Adjektiv, und zwar: nach dem brutalen Angriff befindet sich der Mann jetzt im Krankenhaus. Also, dass eine Bissverletzung brutal ist, sagt mir eine, die nicht brutal ist, wo jemand so stark gebissen wird und verletzt wird, dass er im Krankenhaus landet. Und dann Teilüberschrift: ein Problem gigantischem Ausmaßes. Was war da mal so? Hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Fand ich auch schon mal sehr interessant. So, und das ist ja etwas, was du quasi in der Wolfsgegner-Szene immer wieder hörst, dass sozusagen gewarnt wird davor: wartet nur ab, bis der erste Wolfsangriff stattfindet und wir müssen eingreifen und die Wölfe bejagen. Immer wenn wir versucht haben, auf diese Art und Weise einzugreifen, haben wir wieder eine neue Verkettung von Problemen letztendlich ausgelöst. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das an der Aussage, dass wenn wir anfangen, den Wolf massiv zu bejagen oder Bestandsregulierung nach angenommenen Bestandszahlen und so weiter durchführen, dass wir noch weniger Wölfe sehen, als wir jetzt schon sehen, weil die sind jetzt schon scheu, man muss sie nicht noch scheuer machen. Und dass sie dann versuchen, noch einen größeren Bogen zu machen um uns Menschen. Doch meine Erfahrung als Spurenleser und zehnjährig auf den Fährten der Wölfe hier in der Region unterwegs, sie kommen fast gar nicht um uns rum. Die sind alltäglich mit, ich sag mal, Spuren und Zeichen, Hinterlassenschaften, Straßen, Lichtern, Geräuschen konfrontiert, jeden Tag. Und es belegt, dass bei uns die Wölfe geringere Fluchtdistanzen haben als zum Beispiel in Ländern, die viel, viel menschenleerere Wolfsterritorien vorweisen. Wie jetzt zum Beispiel Alaska, Yukon und so, da wurden Studien gemacht, da spricht man von einer Durchschnittsfluchtdistanz von 250 Metern, 300 Metern, manche Tiere schon, die, sobald sie dich wahrgenommen haben, aufstehen und von ihrem Liegeplatz sich entfernen, um sich in Sicherheit zu bringen oder Abstand zu gewinnen. Und bei uns wird diese Fluchtdistanz reduziert auf 150, manchmal 100 Meter, was wiederum meinen persönlichen Erfahrungen entspricht. Wenn ich Wolfsbegegnungen hatte, hat es sich meist so in dieser Distanz abgespielt, dass Wölfe dann stehen geblieben sind, nochmal genau mich abgecheckt haben, sich umgedreht haben und weiter in diesem Abstand von mir sich dann weiter bewegt haben. Aber oft trotzdem auch große Bögen und Umwege gemacht haben, wenn sie wahrgenommen haben, dass dort ein Mensch ist. Und natürlich gibt es viele, viele andere Beispiele, die Gegenteiliges belegen, auch viele, viele Videoaufnahmen, wo Wölfe echt auf jeden Fall, wenn man sich nicht auskennt, erstmal beängstigend nahe gekommen sind Und auf die ganzen Fälle können wir jetzt nicht eingehen. Da muss man immer wirklich von Fall zu Fall genau schauen. Und diese sogenannten Problemwölfe, die wurden ja hier schon angesprochen, auch nicht außer Acht lassen. Das heißt, Wölfe, die angefüttert wurden oder Wölfe, die konditioniert darauf sind, wahrscheinlich im Welpenalter darauf konditioniert wurden, egal unter welchen Umständen, dass Mensch bedeutet, da ist leicht zugängliche Nahrung. Diese Tiere werden auf jeden Fall die Nähe des Menschen suchen. Und dass das nicht gesund enden kann, ist, glaube ich, uns allen klar. Also die neue Eskalationsstufe und so weiter. Das ist kein haltbarer Zustand. 5 nach 12. So müssten wir eigentlich über den Klimawandel sprechen in Bezug auf die Maßnahmen, die wir treffen sollten, um irgendwie noch etwas zu bewegen. Müsste man einfach sagen, es ist nicht 2 Sekunden vor 12, das hört man jetzt häufiger, sondern es ist eigentlich 5 nach 12. Da fände ich es gerechtfertigt. So, und was bedeutet, dass der aktuelle Wolfsbestand in Brandenburg dramatisch reduziert werden soll, ist für mich erstmal völlig unklar. Er lehnt sich da auf jeden Fall sehr weit aus dem Fenster, der Herr Wellershoff, Dr. Henning, der Präsident des Landesjagdverbandes. Denn der Landesjagdverband in jedem Bundesland ist ein offiziell anerkannter Naturschutzbund. Und wenn man sich mit Naturschutz beschäftigt, dann sollte man sich auch mit Bestandsregulierung von Prädatoren durchaus beschäftigen und sich mit Schutzkategorien beschäftigen und ein realistischeres Bild aufwerfen. Wir haben sehr hohes Wolfsvorkommen in Brandenburg. Verglichen zu anderen Bundesländern sind wir, glaube ich, da haben wir die meisten Rudel, wenn man es so zählt. Wo ich es auch ein bisschen albern finde, das nach Bundeslandgrenzen abzustecken. Ja, und es gibt verschiedene Ideen, wie die Zukunftsprognosen aussehen. Es gibt eine Idee zum Beispiel, die sich langsam so ein bisschen abzeichnet, was oft Wölfe tun in Regionen, wo entweder ein Wolfsrevier an dem anderen angrenzt und Wolfsreviergrößen sind immer abhängig von dem Beutevorkommen. Also wenn ich viel Beute habe, habe ich größere Rudel, habe ich kleinere Reviere. Also dieses Verhältnis, oder ich habe kleinere Rudel und noch kleinere Reviere, das steht in Abhängigkeit voneinander. Wenn plötzlich weniger Wild da ist, dann werden Wölfe abwandern und dann werden die Reviere größer werden. Also die Reviere zum Beispiel in Yukon und Alaska sind fast 10-mal so hoch wie unsere in Mitteldeutschland. Und die Wildregulierung wird nicht über den Wolf stattfinden. Es gibt einfach eine viel zu hohe Wilddichte in Deutschland, was wiederum mit einer wirklich einer komplexen Situation von Forstwirtschaft der letzten 40, 50 Jahre, die Strategien, die gefahren wurden, die Einflüsse des Klimawandels auf Borkenkäferbefall, auf Sturmschäden und zeitgleich dazu die wirklich fast übergangslose angrenzende Landwirtschaft, die Futterressource und auch Schutzsteckmöglichkeiten für Schalenwild bietet, das sozusagen in ihren Populationen so dramatisch hochgestiegen ist, wo auch ein weiterer Faktor natürlich die schlichtweg falschen Jagdstrategien auch mit ein weiteres Puzzlestein bilden, dass der Wolf niemals in der Lage wäre, egal wie hoch seine Dichte wäre, den Bestand wirklich so zu reduzieren, dass das auf eine waldverträgliche Größe schrumpft. Also da ist auf jeden Fall noch viel Spiel, da kann man sehr viel noch anschauen, und gleichzeitig ist es natürlich, braucht es ja gleichzeitig die in so einer hohen Dichte von Besiedlung und Stadtgebieten und dann Ballungsräumen und so weiter, wo natürlich immer wieder auch Kleintier, also Nutztierhalter in Kleinstform involviert sind, also entweder Privatmenschen, die Pferde haben, Kleinbauern, kleine Schafherden, die ja oft auch zum Naturschutz benutzt werden und. Das natürlich auch nochmal eine weitere Futterressource ist, wenn diese Tiere nicht vernünftig geschützt werden. Und also da haben wir es wirklich mit einem sehr komplexen System zu tun, und die Reduzierung durch Beschuss ist in den meisten Kreisen wird sie extremst kritisch betrachtet und es gibt viele, viele Studien, die genau das auch belegen. Und natürlich gibt es auch von der anderen Seite andere Perspektiven, andere Studien, die dann herangezogen werden. Deswegen würde ich ungern da jetzt so ein Für und Wider aufmachen. Das Verhalten des Wolfes würde sich definitiv verändern, aber die Frage ist überhaupt, muss er überhaupt sein Verhalten verändern? Kann es nicht auch ein schönes Bild sein, dass wir unser Denken und unsere Haltung so ändern und so aufklären, dass wir ziemlich gut klarkommen mit einem Großpredator, der nicht bejagt wird und der sich natürlich in unserer geschaffenen Landschaft hier ausbreitet. Warum nicht, als ständig mit eingekniffenem Schwanz irgendwo rumzurennen? Gut. So. Jetzt spricht er im nächsten Absatz Vorfall mit Ansage. Das ist, was damit gemeint ist, ist sozusagen, dass vorher von gegnerischer Seite immer wieder schon eigentlich fast darauf gewartet wurde. Ja, ich habe neulich einen YouTube-Beitrag gefunden von irgend so einem schrägen Typen. Sein ganzer Kanal ist voll mit Tierattacken und Bildern dazu. Und große reißerische Überschrift wieder von 400 Wölfen, ein Rudel 400 Wolf stark, das Dörfer überfällt. Dahinter steckt eine vermeintliche Geschichte irgendwo aus dem tiefsten Sibirien von 1900 in den 20ern irgendwas. Und die Bilder, die die ganze Zeit gezeigt werden, die das Ganze untermalen, diese Erzählung mit sehr dramatischer Stimme untermalen, stammen aus verschiedensten YouTube-Schnipseln und sehr, sehr viele Aufnahmen sind aus dem Yellowstone-Nationalpark. Also völlig zusammenhangslose Bilder und Texte mit schwer nachvollziehbaren Quellen, die genau in diese Bresche schlagen. Und dann bringt er hier verschiedene Beispiele, wo Wolfsrudeln Menschen gefolgt sind. Und dann kommt der schöne Satz, Nutztiere finden zunehmend im Ortsinneren statt. Das finde ich auch sehr interessant. Da würde ich gerne mal genauer wissen, was damit gemeint ist, weil ich habe schon sehr nah an Ortsrändern und auch schon von Jagden gehört, noch selber noch nicht gesehen, die direkt durch die Dorfmitte geführt haben, wo Wildtiere, die die Ortsnähe lieben, aus verschiedensten Gründen, ja, da ist es sicher, da ist es geschützt, da gibt es oft ein hohes Nahrungsangebot, was vielfältiger ist als tief irgendwo drin im kulturell angebauten Forstwald. Deswegen sind auch Wildtiere nah an Dörfern dran und werden auch dort bejagt. Also zunehmend im Ortsinneren finde ich eine sehr interessante Formulierung. So, und jetzt kommen wir hier zu diesen Proben, Bestandsregulierung etc. etc. Mit dieser natürlichen Scheu. Zum anderen erlernen die Tiere keine natürliche Scheu vor den Menschen, solange die Bejagung fehlt. Also, ich habe genügend Wolfsbegegnungen schon hinter mir und ich war oft viele, viele Nächte alleine draußen in Wolfsgebieten oder habe mit der Wärmebildkamera ziemlich nahe Wölfe gesehen. Und danach nicht mehr gesehen. Und ich habe auch schon darüber berichtet. Ja, da kommt schon so, wo sind sie jetzt? So ein komisches Gefühl auf, was vor allem mit meinen unterbemittelten Sinnen zu tun hat, sie überhaupt noch wahrzunehmen, in dem klaren Bewusstsein, die nehme ich definitiv wahr. Ich habe nie irgendeine Situation erlebt, wo ich mich bedroht gefühlt habe. Und den einen Faktor, den haben wir eben schon angesprochen, dass quasi sich ausruhende Wölfe hier eine höhere Toleranzgrenze haben, wie nah sie Menschen zulassen, da sie alltäglich mit diesen Menschen konfrontiert sind. Und wahrscheinlich häufig, sehr häufig im Alltag, kommt immer auf die Gebiete an, wo sie dann ihre Kerngebiete haben, wo sie ihre Jungen großziehen, wo sie sich viele Jahre aufhalten. Häufige Situationen im Alltag erleben, in denen sie menschliche Stimmen hören, den Geruch riechen, die Menschen auf den Wegen an ihnen vorbeiziehen und dann weitergehen und sie einfach lernen, es ist kein Grund, jetzt hier aufzustehen und ewig viel Energie zu verschwenden. Und ich habe viele, viele Liegeplätze auch schon nah an Wanderwegen gefunden. Die sind so gut getarnt, die, selbst wenn ich da reingucken würde, würde es meinem Auge sehr schwer fallen, sie da überhaupt zu entdecken. Und natürlich, Tiere, die nicht bejagt werden, da gibt es zig Beispiele für, von Nationalparken in Kernzonen, von Parkresorts, Naturparkresorts, wo Tiere frei sich bewegen können, ohne Jagd. Das ist natürlich ein anderes Fluchtverhalten den Menschen gegenüber aufweisen, weil Tiere sind sehr, sehr genaue Beobachter. Und vor allem der Wolf, der uns nicht als Beute sieht, sondern eher als Nahrungskonkurrent und da genau schaut, was macht der? Und letztendlich haben wir in der Vergangenheit ja oft miteinander kooperiert. Also das heißt, da wo die Wölfe waren, sind die Menschen hingegangen und haben geguckt, ob noch was für sie abfällt oder ob da noch mehr Wild ist und umgekehrt genauso. Und das ist auch etwas, was wir jetzt hier ganz stark erleben. Sobald irgendwo ein Schuss fällt, vor allem in den Drückjagden, also in Gemeinschaftsjagden jetzt in der Jahreszeit, sind die Wölfe im Treiben. Es wird inzwischen ganz öffentlich bekannt gegeben vor großen Jagden. Achtung, Wölfe im Revier. Denn nach dem Schuss gibt es oft meist leicht zugängliche Beute für den Wolf. Und das wiederum ist auch ein schönes Beispiel, was so diese Komplexität oder die Schwierigkeit an der ganzen Situation nochmal aufzeigt. Denn wenn quasi der Aufbruch, das heißt die Innereien, draußen im Wald liegen gelassen werden, dann findet natürlich automatisch eine Verknüpfung statt. Es knallt, auch wenn keine Drückjagd ist, wenn da irgendwo ein Einzeljäger sitzt, auf dem Ansitz und die Tiere werden im Wald aufgebrochen, dann finde ich kurz danach, nachdem der weg ist, leicht zugängliche Nahrung. Und zwar sehr nahrhafte, nämlich die Innereien, was die Wölfe zuallererst fressen, wenn sie ein Tier selber gerissen haben und öffnen. So. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, die logische Schlussfolgerung wäre jetzt, okay, um Wölfe nicht noch mehr an uns, also an die Nähe des Menschen zu gewöhnen, denn die würden dann sozusagen, man hört ja immer wieder so Stories, ein paar Meter, was auch immer das dann nach der jeweiligen Fluchtdistanz und landschaftsabhängig wahrscheinlich auch noch, sehr situationsabhängig, wie weit sie da stehen würden und warten, bis der Jäger weg ist, um sich dann die Reste zu holen, um das nicht noch mehr, um die Tiere nicht noch mehr darauf zu konditionieren, wäre natürlich die logische Schlussfolgerung, ich nehme mein komplettes Wild mit nach Hause und entsorge die Innereien so, dass die Wölfe da nicht rankommen. Was machen denn dann die Aasfresser? Es gibt große Auswilderungsprogramme von Geiern, die sind absolut auf Aas angewiesen, aber auch viele andere Tiere hier bei uns, der Fuchs, viele Vögel, die Krähen und die Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Lassen Sie sich an Aas gut gehen. Eine wichtige Nahrungsressource auch im Winter, vor allem für Tiere auch, die dann in hohen Todesfällen draußen, wenn mal eine Seuche kommt, ja, wenn, als die große Tollwutwelle hier war oder jetzt wird immer wieder von der ASP, von der afrikanischen Schweinepest gesprochen. Das sind letztendlich unsere Verbündeten, die uns helfen, da draußen mit aufzuräumen, dass sich keine Seuchen verbreiten, etc. Und natürlich, dass noch sehr geschützte Arten oder vor dem Aussterben bedrohte Arten, wie zum Beispiel bei den Geiern, die aufwendig wieder angesiedelt werden, dann auch gleichzeitig bedroht sind. Also da ist so ein richtiger Zwiespalt deutlich erkennbar, dass es für viele der Thematiken, die mit Wolf zu tun haben, keine einfachen Lösungen gibt. So, und dann wird hier noch ganz offensichtlich einfach das Landesumweltamt kritisiert mit der Formulierung, offenbar scheint das Ausschließen eines Wolfsangriffs Primärziel der Untersuchung zu sein. Also nicht das Belegen eines Wolfsangriffes, sondern das Ausschließen eines Wolfsangriffs. Ich denke so, natürlich ist es das Primärziel und es wäre absolut schrecklich, wäre das wirklich ein Wolf gewesen. Und diese Unklarheit der letzten 7 Tage hat mich echt manchmal nervös werden lassen, weil wenn man dann genauer hinschaut, ist es meist wirklich eine Verkettung der Ereignisse, wo menschliches Fehlverhalten die Ursache dafür ist. Und oder wirklich ganz besondere Ausnahmefälle die Ursachen sind. Und das belegt eine groß angelegte Studie, die dann auch teilweise wieder von gegnerischen Seiten zerrissen wurde, die sogenannte NINA-Studie. Ich kann die mal raussuchen und hiermit verlinken. Die haben sich sozusagen alle Wolfsangriffe der letzten nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube 50 Jahre in Gesamteuropa, in Eurasien, in Asien, in Nordamerika, also alle Gebiete, in denen große Wolfsvorkommen existieren, hat sich alle Todesfälle vorgenommen, hat die genau analysiert und festgestellt, dass die Situation, wo ein Wolf einfach so den Menschen angreift, eigentlich nicht existieren. Entweder sind wirklich Krankheiten die Ursache, der Wolf war geschwächt oder krank. Tollwut ist meist die Hauptursache gewesen, die es hier bei uns nicht mehr gibt. Und die zweite Hauptursache waren, also zur Krankheit würde ich auch Verletzungen mit dazu zählen, ja, neben Tollwut auch verletzte Tiere, alte Tiere. Und der nächste Grund sind dann Situationen, in denen sich Mensch zwischen entweder Haustier oder Nutztier und Wolf gestellt hat und versucht hat, die Tiere aktiv sozusagen zu beschützen, was in der Situation wahrscheinlich total verständlich ist, aber sehr schnell auch nach hinten losgehen kann, weil es sehr wehrhafte Tiere sind. Und ja, diese Studie macht es nochmal sehr schön deutlich, dass wenn wir es mit anderen Großpredatoren vergleichen, die Wölfe eigentlich nicht das große Problem sind. Dass eine Koexistenz, gerade mit diesen Tieren, sehr soziale, sehr kommunikative Tiere, durchaus möglich ist. Und es gibt garantiert auch bestimmte Situationen, wo dann eingegriffen werden, wo man vielleicht über Bestandsregulierung nachdenken könnte. Ja, ich denke da so an Ruhepott, und wenn es zwischen einem Ballungszentrum und dem nächsten Industriegebiet ist, dass sich da ein Wolfsrudel ansiedelt, wo wenig Wald vorhanden ist und und. Situationsabhängig, kontextabhängig, genau hinschauen, genau überprüfen, Menschen da ranlassen und eine Einschätzung der Situation abgeben lassen, die sich wirklich auskennen mit der Thematik, die nah an der Tierart dran sind. Und diese Situation sehe ich hier in Berlin nicht. Auch wenn es ab und zu mal ein Wolf über den Ring rüber schafft, wird jetzt nicht Berlin überrannt werden von Wölfen, von 500 Tieren in einem Rudel, die sich zu einem Großangriff zusammenschließen. Ja, ich guck mal ganz kurz noch, ob das noch... Ach so, ja genau, die Sache mit dem Senckenberg-Institut ist so, dass es immer wieder Kritik zu hören gibt, dass hier alle Proben immer nur zu diesem einen Institut geschickt werden. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Es ist ja ganz offensichtlich, dass dieses Institut im Interesse des Landesumweltamtes arbeitet und so dementsprechend auch die Ergebnisse ausfallen werden. Und deswegen auch gefordert wird, auch in einem Nachfolgeartikel der Tagesschau Online gefordert wird, dass diese Proben nochmal in ein zweites Institut geschickt werden. Problem in der Situation, so wie ich die Sachlage verstanden habe, ist aber, dass es nicht so leicht ist, genetische Proben zu untersuchen und dass es verschiedene Verfahrensweisen gibt, die durchaus auch zu verschiedenen Ergebnissen kommen, und dass das Institut, das sich mit Genanalysen vor allem in Bezug auf diese Tierart am allerbesten auskennt und die allermeiste Erfahrung vorzuweisen hat und auch, was bei Genanalysen wohl sehr wichtig ist, die größte, vollständigste Datenbank ihren Proben zugrunde liegen hat, ist das Institut in Senckenberg. Und es wären doch keine, die wären doch keine Wissenschaftler, wenn die sich bestechen lassen würden. Und ich meine, das entspricht so gerade diesem Zeitgeist in unserer Gesellschaft. Immer wieder wird so die Wissenschaft wieder an so einen Pranger gestellt. Die lügt im Interesse von. Und das kommt natürlich von Vorfällen, wo durchaus Wissenschaftler sich von Geld haben fangen lassen, wo durchaus Wissenschaftler bestochen wurden, wo Machenschaften im Hintergrund eine Rolle gespielt haben, die aufgedeckt wurden, die an die Öffentlichkeit kamen. Aber keiner kann mir erzählen, dass die Mehrheit unserer Wissenschaftler so einen Charakterzug hat und wissenschaftliche Ergebnisse einem bestimmten Zweck zugeordnet herausbekommen will. Also ein guter Wissenschaftler und die in diesen Instituten oder von denen man viel in den öffentlichen Medien und so weiter lesen kann, Die wären doch sonst nicht zitiert worden, wenn sie nicht zumindest ein hohes Interesse haben, da möglichst neutral und sachlich ranzugehen und ihre Aussagen auf Fakten und Daten zu basieren. Vor allem bei Themen wie Genanalysen, wo es ja ganz klare Vorgehensweisen gibt und nachher eine Datenanalyse, die man schwarz auf weiß sehen kann. Und denen zu unterstellen, dass sie lügen, an dem Punkt muss ich sagen, bin ich aus der Diskussion dann raus und kann da nicht großartig weiter das ernst nehmen. Das ist quasi wie so ein Verschwörungstheoretiker, der sagt, ja, man weiß ja nie. Du kannst es ja nicht beweisen. Warst du denn schon selber dort? Also mach dich mal kundig, ob es da nicht vielleicht noch Alternativen gibt. Kann dir mal einen Link schicken, wo einer aus dem Institut plaudert, ja, und dann gibt es so eine dubiose Quelle und so weiter. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und natürlich, überall, hinter jeder Zahl, stecken Menschen. Und wir wissen, Menschen machen Fehler. Und wir wissen, Menschen, vor allem, also Wissenschaftler, versuchen sehr objektiv an Dinge ranzugehen. Und das ist letztendlich ja auch so mein Credo, was die Phologie von der Ornithologie unterscheidet, dass es im Endeffekt nicht hundertprozentig machbar ist. Und es ist denen natürlich auch klar. Also gibt es bestimmte Vorgehensweisen etc. Und ich habe einige von denen getroffen, die dort arbeiten am Institut. Und ich habe ein persönliches Gefühl, ja, für Menschen. Und ohne es jetzt weiter belegen zu können oder da jetzt noch weiter nachzubohren, halte ich es für unglaublich unwahrscheinlich und unrealistisch. Wozu? Was für ein Grund gäbe es, dass sie lügen sollten, ja. Ja, dass ihre Stelle erhalten wird, dass sie weiterhin Förderung kriegen, könnte man dann sagen. Also, ich finde es unglaublich schwer. Ich finde, an irgendeinem Punkt muss man einfach sagen, okay, an diese Fakten, bis es neue gibt, halte ich mich erstmal. Das ist meine Diskussionsgrundlage. Und die Zahlenchronik, die aufzuweisen haben, die Einblicke in die Bestandsentwicklung hier in der BRD zulassen, sind einfach gigantisch. Und wenn man sich deren Methoden erklärt, wie genau dort gearbeitet wird, wird das, glaube ich, deutlicher. Und ich erlebe das ja, wenn wir Proben hinschicken, wie viele von den Proben einfach nicht sauber genug sind oder nicht ausreichend Material liefern. Also wo wir draußen im Feld denken, oh, das ist jetzt eine super Haarprobe und wir haben richtig Büschel Haare. Ja, da kommt dann zurück eine Meldung, ja, das waren sehr viele Haare, aber es war kein Wolf, es war ein Marderhund. Oder ein anderes Büschel Haare, wo einfach die Haarwurzeln nicht aussagekräftig genug waren, wo keine klare Aussage zu machen waren. Wo ich davon ausgegangen bin, wow, das ist ja bestimmt eine richtig gute, gute Probe. Die Proben werden teilweise sogar doppelt überprüft, gibt so ein Verfahren. Aber da lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, das weiß ich nicht genau, wie das da abgeht. Das könnte man so lassen. Eine letzte Sache noch zu diesem Artikel. Ich finde das eine sehr schöne Aussage. Laut LFU legen die Schilderungen nahe, dass es sich um einen Hund gehandelt hat. Allerdings könne man einen Wolfsangriff bis zur Auswertung der Proben nicht ausschließen. So, und ganz unten im letzten Satz heißt es, und das, obwohl die Schilderungen durchaus nahelegen, dass der Angreifer ein Wolf war. Also Entschuldigung, wer das geschrieben hat, der hat sich noch nie wirklich mit der Thematik beschäftigt. Denn die Schilderungen sind ja, es war ein Schäferhund großer mit kurzem Fell, also ein Schäferhund großes Tier mit kurzem Fell, Körperlänge insgesamt kürzer als ein altdeutscher Schäferhund. Das sind Schäferhund groß, aber anders aussehend und kurzes Fell. Das sind drei Fakten, die gegen Wolf sprechen und nicht für den Wolf. Denn ja, ein Wolf ist ungefähr Schäferhund groß, also das Argument spricht nicht dagegen. Aber Wölfe haben in dieser Jahreszeit definitiv kein kurzes Fell, sondern sehr, sehr langes Fell und sehen extrem buschig aus. Und wenn die Körperlänge insgesamt kürzer, das passt auch nicht auf den Wolf. Der sieht insgesamt gestreckter und länger aus, hochbeiniger und längeren Oberkörper. Beim Schäferhund ist er eher abfallender, dreieckiger und beim Schäferhund ist er eher kürzer. Und auch mit der Färbung, also ich finde die Aussagen durchaus eher einen Beleg dafür, dass es nicht um Wolf handelt, also belegen für mich eher die Aussagen vom Landesumweltamt, die ja als Primärziel haben, zu untersuchen, ob es nicht doch eventuell ein Wolf gewesen sein könnte. Also, ich bin sehr interessant, wie jetzt nach den Ergebnissen, wie sich der Vorsitzende des Landesjagdverbandes Brandenburgs als staatlich anerkannter Naturschützer sich zu diesen Aussagen äußern wird. Und was ihm wirklich im Kopf vorschwebt, wie wir dieses Risiko für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Griff bekommen, was er damit wirklich konkret meint. So, lange Rede, kurzer Sinn. Komplex, schwierig. Schauen wir doch mal auf die Nachricht, die heute reinkam, am 21., also eine Woche später. Am Mittwoch, dem 13.12., wurde der vom Landesamt für Umwelt beauftragte Dienstleister bei das Polizeipräsidium Süd über einen vermuteten Wolfsangriff auf einen Menschen informiert. Seit Mittwoch, dem 20.12., liegen die Untersuchungsergebnisse des Zentrums für Wildgenetik im Senckenberg-Institut, gleichzeitig Referenzzentrum für genetische Analysen beim Wolf, vor. Sie weisen nach, dass der Spaziergänger von einem fremden Hund angegriffen wurde. Um Klarheit über den angreifenden Hundeartigen gewinnen zu können, wurden bereits auf der Intensivstation des Krankenhauses Finsterwalde genetische Proben vom Verletzten entnommen. Das haben die übrigens echt richtig super gemacht. Dem Team ist es gelungen, ausreichend viel Material zu sichern. Dieses führte nun zu einem eindeutigen Ergebnis. In allen untersuchten Proben wurden genetische Spuren eines weiteren Hundes festgestellt. Bei dem angreifenden Tier handelt es sich demnach eindeutig um einen Haushund. Die Beteiligung eines Wolfes wird ausgeschlossen. In dem vorliegenden Polizeibericht hatte der Verletzte immer von einem angreifenden Hund gesprochen. Dies bestätigt er auch in einer Befragung während der Entnahme einer genetischen Probe des eigenen Hundes, dem Landesamt für Umwelt. Auch die genetische Probe des Hundes des Verletzten wurde mit dem entnommenen Material abgeglichen. Es handelt sich eindeutig um zwei verschiedene Individuen. Die Verletzungen stammen nicht vom eigenen Hund. Dies bestätigt ebenfalls die Aussage des Verletzten. Das Senckenberg-Institut hat sich wiederholt als äußerst kompetenter Partner erwiesen. Die langen Erfahrungen des Institutes bei der genetischen Unterscheidung zwischen Wolf und Hund hat maßgeblich zur Aufklärung beigetragen. Ja gut, jetzt wird es nochmal richtig gewertschätzt. Und ja, das sind letztendlich jetzt die Ergebnisse. Und wie das oft ist bei so reißerischen Artikeln oder bei reißerischen Überschriften, ist das leider das, was hängen bleibt in den Köpfen der Menschen. Und ich habe jetzt schon Aussagen gehört, hast du schon von dem Wolfsangriff gehört auf den Menschen? Und das ist ja eine ganz normale, ich sag mal, ganz normale Nachwehe von solchen Nachrichten, egal um welche brisanten Themen es geht. Und mein Thema ist halt Naturschutz, mein Thema ist der Wolf. Und auf dieses Sprungbrett springe ich natürlich sofort auf, da muss ich auf jeden Fall darauf reagieren, weil die kritischen Äußerungen sich einfach mehren, weil die Skepsis, hat dieses Tier hier wirklich eine Zukunft, auch in Naturschutzkreisen, in Anführungsstrichen, oder in Kreisen, wo ich denken würde, ah, die haben Ahnung von Wildtieren und von den Verhältnissen da draußen. Auch da immer lauter werden. Und ich wirklich überlege, wie kann man für mehr Verständnis sorgen und für zu mehr Aufklärung beitragen. Und ich hoffe, dass meine Geschichte im nächsten Podcast ein Teil davon sein wird.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelpower.